Oder wartet er auf uns? Gute Frage. Worauf warten wir? Ich möchte mit euch heute genau darüber nachdenken. Warten. Warten, so habe ich meine Predigt überschrieben. Wer kann das schon? Darf ich mal so heimlich fragen? Jeder gucke bitte nach vorne und nicht nach hinten. Ich möchte es nur mal für mich gerne sehen. Wer von euch würde denn sagen, ich kann warten? Danke. Ja, danke. Also ein paar versteckte Fingerzeige, danke, habe ich gesehen. Das ist schön, dass es unter uns geduldige Menschen gibt, wenn ich das mal so sagen darf. Warten. Wer kann das schon? Es gibt Zeiten, da nervt mich schon eine rote Ampel, nicht schon wieder. Oder die lange Schlange am Supermarkt, an der Kasse. Oh nein, das auch noch. Christine hat schon gesagt, mir geht es manchmal auch so. Da verspätet sich jemand und ja, es ist wirklich so. Der Mensch, den wir am meisten kennen, da ärgere ich mich schnell am meisten. Warten auf die Einlösung eines Versprechens. Ja, wann denn jetzt endlich? Warten auf das Ergebnis einer Untersuchung vom Arzt. Wer von uns kann warten? Ich fand das sehr interessant, dass Friedrich Nietzsche, ein großer Denker, mal Folgendes gesagt hat. Ein sicheres Zeitchen und Mittel, Leute aufzubringen und ihnen böse Gedanken in den Kopf zu setzen, ist, sie lange warten zu lassen. Das trifft's doch, oder? Der hat die Menschen beobachtet. Ist so, was für böse Gedanken kommen mir, wenn ich, wie heute Mittag, eine Stunde 15 Minuten aufs Essen warten muss. Da geht man schon mal Mittagessen. Schlimm. Zum Glück waren wir eine gute, frohe Gesellschaft, haben viel reden können. Warten, wer kann das schon? Ich las von einem Experiment, das Walter Mischel, ein Professor für Psychologie, Ende der 60er Jahre durchgeführt hat, um die Willenskraft zu untersuchen. Der wollte einfach mehr wissen. Wie entsteht die? Wie kann man sie messen? Kann man sie vorhersagen? Und er hat sich immer überlegt, wie kann ich das anstellen? Wie kriege ich das raus mit dem Warten? Wie geht das mit der Willenskraft? Und dann hat er eine geniale Idee. Ihm fiel ein, dass er immer an einem Kindergarten vorbeigeht. Und was machte er? Er lud die Kinder nach Rücksprache mit den Erziehern bei sich ein, am Tisch Platz zu nehmen. Auf dem Tisch stand ein Teller mit einem Marshmallow, sonst nichts. Müsst ihr euch vorstellen, während jetzt die Kinder natürlich begierig den Marshmallow sehen, erklärt er ihnen, also pass auf, wenn du willst, kannst du diesen Marshmallow sofort essen. Ich mache dir ein Angebot, wenn du noch ein Weilchen wartest, dann darfst du sogar zwei essen. Jetzt muss ich mal ganz kurz wohin und komme dann bald wieder. Und dann verschwand er ins Nebenzimmer, da gab es so einen Spiegel, da konnte man durchgucken und wartete so ungefähr 15 Minuten. Wollte einfach wissen, so, was passiert jetzt? Wie verhalten sich die Kinder? Einige Kinder schafften es tatsächlich unter Aufbietung, man sah das, all ihrer Kräfte, nein, zu warten. Andere konnten und wollten nicht warten. Bevor Mitchell wiederkam, war der Teller leer. Der Psychologe ahnte nicht, dass sein einfaches Marshmallow-Experiment, das er über 500 Mal durchführte, legendär werden sollte. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass er 13 Jahre später die gleichen Kinder nochmal einlud. Es gab erstaunliche Ergebnisse. Die Kinder, die schon im Vorschulalter warten konnten, waren als junge Erwachsene zielstrebiger und erfolgreicher. In der Schule, in der Ausbildung. Außerdem konnten sie besser mit Rückschlägen umgehen. Sie waren sozial kompetenter und selten drogenabhängig. Die Ungeduldigen waren emotional instabiler, schnitten in der Schule schlechter ab, obwohl sie nicht weniger intelligent waren. Das Experiment wurde in der Folge vielfach wiederholt, mit immer dem gleichen Ergebnis. Wer auf das Marshmallow verzichten konnte, hatte in so gut wie allen Bereichen des Lebens später bessere Karten. Was ziehen wir daraus? Ganz einfach, warten können lohnt sich später. Nicht gleich, aber später. Nun, der Apostel Paulus möchte uns auch, glaube ich, beim Warten helfen. Er schreibt im 5. Kapitel seines Briefes Folgendes. Ich lese mal die Verse 7 bis 11 und bitte euch, mal darauf zu achten, wie oft hier das Wort Geduld fällt. Ihr wisst, Geduld und Warten kann man gar nicht voneinander trennen, gehört zusammen. Ich lese. Haltet nun also, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Advent heißt, er kommt wieder. Haltet aus, geduldig. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen ist. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilt. Denkt bitte dran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden geduldig zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Habt ihr darauf geachtet, wie oft kam das Wort Geduld vor? Hier im Text viermal wortwörtlich, und wenn man das Warten des Bauers und die Standhaftigkeit von dem Hiob dazu rechnet, ja, dann kam fünfmal das Wort Geduld vor. Geduld, Warten, was ist das überhaupt? Habe ich falsch gerechnet? Was ist Warten? Ich möchte drei Antworten hier vom Jakobus ableiten. Erstens, Warten heißt Geduld haben. Zweitens, Warten heißt das eigene Herz stark machen. Und drittens, Warten heißt ein Ziel haben. Erstens, Warten heißt Geduld haben. Denkt an den Bauern, schreibt Jakobus, der darauf wartet, dass auf seinem Land die Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Ein interessantes Bild. Bauern können, müssen auf die Frucht ihrer Bemühungen warten, monatelang. Das heißt nicht, dass sie dazwischen nichts tun, die haben genug zu tun. Ich möchte es damals noch ein bisschen erklären, wie das so ablief. Ich habe gelesen, dass im subtropischen Klima Palästinas der Bauer nicht im März, sondern schon im Oktober seine Saat ausgestreut hat. Vorher musste er aber erst mal warten auf den Regen, auf den Spätregen. Denn ein halbes Jahr war es trocken und durch den Regen weichte jetzt die Erde auf und machte sie dadurch pflügbar und besäbar. Dann wurde endlich gesät. Allein schon das Warten auf den Regen, dass es endlich losgeht, Geduldsprobe. Dann kommt also Sätzeit, Regenzeit bis zum März und es gilt wieder zu warten. Für die letzte Reifung der Frucht kommt dann nämlich nochmal so ein Regen, so in der Aprilzeit. Auf diesen Regen also wartet der Bauer geduldig, sehnsüchtig und dann endlich geht's mit der Ernte los. Kein Wunder also, dass Jakobus gerade dieses drastische Bild so aus der Natur wählt und uns vor Augen stellt, wenn da was wachsen soll, hab Geduld. Bei dir, bei deinem Kind, bei deinem Nächsten, in deinem Garten, wo auch immer. Geduld. Geduld spielt eine ganz große Rolle in der Bibel. In Sprüche 16, 32 heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Ein Geduldiger ist stark. Marshmallow hatten wir gerade, gell? Das ist echt Stärke, warten zu können. Noah war auch so einer, der Geduld hatte, der warten konnte. Da gibt Gott ihm einen unglaublichen Auftrag. Bau mal eine Arche und dann schießt er los. Mitten auf dem Grün, weit und breit keinen Nass zu sehen. Und er baut und dann wartet er auf den Regen. Und alle halten ihn schon für nicht so ganz richtig im Kopf und der Regen kommt. Und später wartet Noah so lange auf trockenes Land, bis endlich die Arche wieder aufsetzt und endlich er wieder raus kann. Die Sintflut dauerte etwa 300 Tage. Nur die Sintflut, 10 Monate. Jakob wartete. 14 Jahre hatte sich verschossen. 14 Jahre auf seine Rahel. Wahnsinn. Liebe und Warten bei ihm. Lassen wir mal so da stehen. Abraham und Sarah wartete etwa 25 Jahre, bis Gott ihnen den schenkte, den Gott immer versprochen hatte. 25 Jahre, wow. Das Volk Israel wartete auf das gelobte Land, musste 40 Jahre durch die Wüste wandern. Also ist schon interessant, wenn Gott etwas verspricht, heißt das eben oft nicht sofort, sondern hat das meistens was mit Warten zu tun, mit Glauben, mit Vertrauen, dass es auch machen wird. All diese Geschichten zeigen, was Damaris Wieser einmal so formuliert hat. Warten, abwarten, erfordert mehr Stärke als Handeln. Nur mal Hand aufs Herz. Wo seid ihr schneller? Was kann ich tun? Oder jetzt werde ich warten. Also bei mir ist es eindeutig. Ich bin so unruhig, ich will immer gleich was tun. Abwarten erfordert mehr Stärke als Handeln. Jakobus erinnert uns hier an Hiob, von der Geduld, von der Standhaftigkeit. Vom Hiob habt ihr gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles auch noch zu einem guten Ende geführt hat. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Das lesen wir auch im 2. Petrusbrief. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 9, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet. Das ist genau der Gedanke, den Christina uns mitgegeben hat. Gott wartet auf dich, auf mich. Und wenn jemand warten kann, dann Gott. Er wartet, weil er Geduld mit uns hat. So steht's da. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Gott verlängert also die Deadline. Gott verlängert die Frist. Sein Innerstes, hören wir hier, ist voller Barmherzigkeit und geduldig. Warum betone ich das? Ja, weil ich eben nicht so bin. Ich bin ein ungeduldiger Knopf. Mir fällt das Warten unendlich schwer. Ich bewundere die, die das mehr können. Ich möchte jetzt auch bitte nicht sagen, reißt euch am Riemen und sagt jetzt am Ende der Predigt, ich werde jetzt geduldiger werden. Versucht's nicht. Ihr werdet's nicht schaffen. Ernüchternd? Warum sage ich das so? Ich glaube, dass Geduld eine göttliche Eigenschaft ist. Geduld, so schreibt der Paulus in Galater 5, 22, ist eine Frucht, die der Geist Gottes in einem Menschen wachsen lässt. Paulus schreibt, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, und das ist der springende Punkt, beherrscht, wachsen. Und ihr wisst, wie langsam Saat wächst, haben wir gerade gehört. Was wächst da? Liebe, Freude, Frieden, da haben wir es, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. An der Stelle bin ich sehr ernüchtert und merke, oh Herr, wie viel nötig ist, dass da noch wächst. Geduldiges Warten, das kann Gott schenken und das will er auch schenken. Das will erbeten sein und das ist der springende Punkt. Ich sage also nicht, dass du dich damit entschuldigen sollst, dass du so schlecht warten kannst. Ich möchte dich und mich herausfordern, dass wir beten, dass Gott uns geduldig macht. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Erstens, warten heißt geduldig sein. Zweitens, warten heißt sein eigenes Herz stärken. Sein eigenes Herz stärken, wir sagen heute dazu, seine Kondition stärken. Kondition, das ist eine Sache, für die bist du und ich selber verantwortlich. Und einigen ist das sehr wichtig, deswegen joggen sie oder fahren viel Fahrrad oder weiß ich was, was sie machen, gehen zum Sport. Und das, was ich jetzt sage, steht, meine ich, nicht im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, 10 zum Beispiel folgendes: Seid stark in dem Herrn, also nicht aus euch heraus, sondern das ist ja das Geheimnis eines glaubenden Menschen, in dem Herrn. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Und jetzt kommt's: Lasst euch stärken. Also, das ist schon eine aktive, passive Geschichte. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und jetzt wird Jakobus sehr konkret und zeigt uns das tägliche Übungsfeld. Also jetzt nicht die, er zeigt uns die Hanteln, in Anführungszeichen, ja, mit denen man so ein bisschen jeden Tag üben kann. Was sind denn die Hanteln? Interessant, klagt und jammert nicht übereinander. Hoppla, herzlich willkommen mitten im Alltag. Geschwister, klagt und jammert nicht übereinander, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Wie schnell ärgern wir uns doch übereinander, weil der andere ist, wie er ist. Jedenfalls nicht so ist, wie ich bin. Ich bin ja so und ich wünschte mir, er wäre auch so, zumindest manchmal in seinem Verhalten. Wie schnell geht uns der Atem aus und wir verlieren die Geduld miteinander. Und das finde ich sehr herausfordernd, dass gerade hier dieses Beispiel kommt. Nein, es geht nicht darum, dass wir alles widerspruchslos runterschlucken. Das hat unser Herr Jesus auch nicht getan. Die Klagen vor Gott finden in der Bibel einen ganz breiten Raum, besonders im Psalter. Von 150 Gebeten, 2/3 Klagepsalmen. Und interessant finde ich, dass gerade Hiob, der doch gerade noch gelobt wurde für seine Geduld, klagt. Und wie er klagt, also das eine und das andere gehören zusammen. Aber ich glaube, hier geht es um das lieblose Klagen, um die Bereitschaft, auch wirklich was anzugehen und nicht nur, ja, sich nicht auseinanderzusetzen. Geduld hat was damit zu tun, dass ich das Gespräch suche, dass ich Gott suche, dass ich um Hilfe bitte, dass ich in einer gewissen Weise wirklich aktiv bin und nicht nur jammere. So geduldig, wie Gott mit uns ist, so möchte Gott auch, dass wir miteinander geduldig sind und Dinge aushalten. Aushalten ist das andere Wort, wenn man hypomonä übersetzt, heißt es aushalten vom Griechischen ins Deutsche. Halte aus. Der Bauer muss aushalten, dass das nicht so gleich geht. Gesät und gleich geht's los. Nein, halt es aus. Also, seid mir nicht böse, aber mir fiel schon wieder mein Tanzlehrer ein. Ich habe mir gedacht, wenn der Kerl nicht so geduldig mit mir wäre, wenn er andauernd mit mir kritisieren würde, und er hat jeden Freitagabend was zu kritisieren, ich glaube, ich würde da schon längst nicht mehr hingegangen sein. Ich finde das stark, dass er Kritik so positiv äußert, indem er mich fragt, darf ich dir das nochmal zeigen? Natürlich darf er das, sonst würde ich ja nicht dahin gehen. Und so ist es in der Gemeinde, finde ich auch. Ich wünsche mir, dass wir Kritik positiv ausbringen. Natürlich müssen wir miteinander auch kritisch umgehen. Aber die Frage ist ja, der Ton macht die Musik. Wie machen wir das? So, dass der andere sich nicht bevormundet fühlt, sondern ernst genommen, auch in seiner Person. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilt. Geduldig sein meint also in der Bibel darunter bleiben. Auch, und das ist, glaube ich, das Schwerste, wenn Dinge passieren, die ich jetzt gerade nicht verstehe. Krankheit, Schmerz, dass Gott Dinge zulässt, wo er sagen, Herr, wozu das denn? Warum der denn jetzt, der Herbert? Und dann fragen wir manchmal noch dazu, womit hat denn der das jetzt verdient oder ich? Ich lese mal wieder gerade ein sehr spannendes Buch. Pranita Timothy, Liebe ohne Grenzen, Gottes leise Stimme für die Unterdrückten. Diese Frau hat mich sehr berührt. Sie ist eigentlich Missionarskind und hat als Teenager ein total ausgeflipptes Leben, wo sie Gott vergessen hat, wo sie andere auflaufen lässt, ja, richtig ins Messer laufen lässt. Ein ganz hartes Herz entwickelt und Gott hat Geduld mit ihr, ganz viel Geduld. Gott geht ihr nach und wirb du mir Herz. Manchmal macht das Gott mit Mitteln, die wir hart finden. Sie wird sehr krank, sehr krank. Und sie schreibt in dem Buch darüber, und ich will euch ein bisschen was daraus vorlesen. Schon seit einigen Monaten spüre ich, dass meine Kraft nachlässt. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Zu Weihnachten bin ich bei meinen Eltern auf dem Krankenhausgelände, die waren Missionsärzte. Stell mich mehreren Ärzten vor, niemand kann die Ursache meiner Beschwerden erklären. Ein Vierteljahr später fahre ich erneut nach Hause. Dem Orthopäden fällt auf, dass ich 60% meiner Muskulatur auf der rechten Seite verloren habe. Weitere schmerzvolle Untersuchungen folgen, die meinen Körper völlig ausmergeln. Doch meine Seele ist stark geworden und hält an Gott fest. Das ist wirklich stark, wie diese Frau gelernt hat, vorher, ja, Gott kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Und so schreibt sie es: Ich habe gelernt zu vertrauen, dass all seine Wege gut sind und mir zum Besten dienen, auch wenn ich an meiner momentanen Situation überhaupt nichts Gutes finden kann. Mir gehen Gedanken durch den Kopf, wie: Ich möchte nicht, dass irgendjemand sieht, wie mein Körper vertrocknet wie Gemüse. Deswegen beschließe ich, niemand von meiner Krankheit zu erzählen. Doch widerspricht Gott zu meinem Stolz: Pranita, wenn du niemandem sagst, dass du krank bist, wird auch niemand für dich beten können. Dein Stolz ermöglicht es Satan, Gebete zu verhindern und dich zu entmutigen. Ich will, dass du deine Situation nicht akzeptierst, dich nicht zurückziehst, sondern damit nach außen gehst. Noch am selben Tag nehme ich das Telefon zur Hand, rufe jeden an, den ich kenne, wirklich jeden, erzähle ihn von meiner Situation, in der ich mich befinde, und bitte für mich zu beten. Ich kann sehr deutlich spüren, dass Menschen im Gebet für mich eintreten. Gottes Gegenwart und Liebe tragen mich durch die nächste Zeit. Noch heute treffe ich manchmal Menschen, die ich nicht kenne und die mir sagen, dass sie damals für mich gebetet haben, als ich so krank war. Bei Pranita wurde ein Gehirntumor diagnostiziert. Sie wurde 2-mal operiert. Sie überlebte. Obwohl die Ärzte eben herausgefunden hatten, dass sich der Tumor schon bis in ihre Wirbelsäule ausgebreitet hatte und es sehr, sehr kompliziert war. Einen ganzen Tag wurde sie operiert. Bei der ersten OP schon hatte sie ihre Stimme verloren, konnte nur noch unglaublich leise reden. Trotzdem half ihr Gott wieder auf die Beine. Sie dient heute in Indien oder hat 10 Jahre bei IJM gedient, International Justice Mission, wo sie versklavte Menschen herausholen. Die machen Schulden und kommen da nie wieder raus. Und ja, ist unglaublich mutig, geht dorthin, obwohl ihr eigenes Leben oft gefährdet ist bei solchen Aktionen, und hilft dazu bei. Ihr Credo, ihr Glaubensbekenntnis ist folgendes: Ich vertraue völlig darauf, dass Gott bei mir ist und mir hilft. Meine ganze Hoffnung, mein Mut und meine Sicherheit kommen von ihm. Habt ihr? Meine Hoffnung, mein Mut, meine Sicherheit. Ohne Gott wäre ich völlig untauglich, könnte mir diese Arbeit überhaupt nicht vorstellen. Weil seine Gegenwart in mir stärker ist als die Angst zu sterben, kann ich immer wieder ohne Angst in die Dörfer gehen. Manchmal denke ich, dass die Zeit meiner Krankheit und die Schmerzen, die ich durchgemacht habe, mir jetzt helfen, stark zu sein und diesen Job zu machen. Ich habe diese Frau vor 2 Jahren kennengelernt in Leipzig. Und das hat mich sehr bewegt. Ungefähr 8000 Menschen sind aufgestanden nach ihrem Zeugnis und haben Gott applaudiert, dass er diese Frau gesund gemacht hat und jetzt zum Segen gebraucht. Und es ist komischerweise oft so, dass gerade da, wo wir schwach sind, Gott uns reifen lässt. Was für eine Erkenntnis. Alles muss denen, die Gott lieben, zum Guten dienen. Nein, das erkennen wir eben gerade nicht. Aber wie sagt Jakobus, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Ihr wisst, was haben die Propheten nicht alle durchgemacht? Ihr kennt sie. Ich erinnere nur an Jeremia. Unglaublich, wie er widerstanden hat. Also, warten heißt Geduld haben. Warten heißt das eigene Herz stark machen. Seine Situation, besonders dann, wenn es schwer ist. Immer wieder Gott hinhalten, sagen: Herr, ich brauche dich. Ich schaffe das hier nicht ohne dich. Hilf mir. Das Dritte, Warten heißt ein Ziel haben. Jakobus macht den Gemeinden Mut, geduldig auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Ja, Jesus wird wiederkommen. Nein, nicht mehr verborgen. Jeder wird ihn erkennen, jeder. Und darauf warten wir Christen, oder? Warten wir wirklich? Schon als Jugendlicher saß ich im Gottesdienst und hörte dieses Lied von Manfred Siebald. Wie gut haben wir es uns hier eingerichtet, dass der Tisch, das Bett, Stühle stehen und so weiter und so weiter. Und dann sang er zum Schluss, wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Und ich habe mir damals schon gesagt, ja Herr, bitte jetzt noch nicht, ich will erst noch heiraten, hörst du? Und heute denke ich mir manchmal, du, und eigentlich wäre ich gern noch mal Rentner geworden. So denke ich. Vielleicht lächelt mein Herr Jesus darüber. Aber Hand aufs Herz, mit geduldigem, freudigem Erwarten seiner Wiederkunft hat das nichts zu tun. Ich gestehe mal für mich betroffen ein, dass es mir leider sehr oft in meinem Christsein um meine Bedürfnisse geht. Hauptsache mir geht's gut. Okay, wenn es mir dann nicht mehr so gut geht, dann kann der Herr Jesus gerne kommen. Was für ein menschliches, unreifes Denken. Soll ich sagen, was für ein christliches Wohlstandsdenken? Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, was Peter Siemens, der ja bei Open Doors ganz viel mit verfolgten Christen zu tun hat, gesagt hat. Peter Siemens sagt, was den Geschwistern in der Verfolgung vor allem Kraft gibt, ist die Vorfreude auf den wiederkommenden Herrn. Wer Hab und Gut verliert, weil er Jesus liebt, wer seine Freiheit und seine Familie hergeben muss, ja, wer um Jesu Willen entwürdigt wurde, den hält die Hoffnung aufrecht, dass Jesus wiederkommt und dass er Gerechtigkeit und Heil und Frieden bringt. Eine merkwürdige Situation, in der wir in dieser Welt leben, wir Christen. Den einen geht's relativ gut, die anderen werden verfolgt. Haltet geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Das ist das Ziel, auf das wir zuwarten. Und ihr wisst, wenn wir ein Ziel haben, dann geht's uns meistens etwas leichter. Und sei es ein Marshmallow. Der Landwirt wartet auf seine Ernte. Wir Christen haben wirklich das Ziel, es wird alles erst nochmal richtig gut, wenn der Herr kommt. Auch wenn jetzt hier noch viel drunter und drüber geht. Der Herr Jesus hat das erste Wort gesprochen. Er hat mitten in der Zeit gesprochen und wurde Mensch und er wird auch das letzte Wort sprechen. Jakobus jedenfalls hält fest und ich lese nochmal diesen Vers. Für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ich schließe mit einem Zitat von Christoph Blumhardt. Christoph Blumhardt sagt, bald kommt der Tag unseres Herrn Jesus Christus. Da wirst du dein Leben verstehen. Da wirst du, und jetzt bin ich gestolpert, jauchzen über allem Schweren, das du gehabt hast. Da wirst du danken für dich und andere, für deine Gegenwart und für deine Vergangenheit. Also haltet geduldig aus, liebe Geschwister, bis der Herr kommt. Amen. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns Mut machst, dass alles in unserem Leben einen Sinn hat. Gerade auch das, was wir nicht verstehen. Danke, dass du uns Menschen reifen lassen willst. So hilf mir, dir das auch zu erlauben, da drunter zu bleiben. Wir bitten dich für die verfolgten Geschwister. Wir bitten dich, dass du ihnen gnädig bist. Ihnen beistehst, stärke sie in ihrem Glauben. Wir bitten dich für alle, haben dich für den Herbert schon gebeten, die in solchen Situationen stehen, wo sie fragen, was kommt jetzt? Stärke sie, heile sie. Wir bitten dich für die, die um einen Partner beten, mit dem sie durchs Leben gehen können. Hilf ihnen, in ihrer Wartezeit zu warten. Und wir wollen dir jetzt in der Stille sagen, worauf wir warten.